Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, jeder kennt das Wort, das heißt warum. Und wenn man klein ist als Kind, fragt man das sehr häufig. Da kriegt man von den Eltern zu hören, jetzt räumen wir mal dein Zimmer auf. Warum? Und dann fängt man als Elternteil an zu erklären. Meistens zumindest. Naja, wenn du jetzt rausgehst und wieder reingehst und dann trittst du auf dein Spielzeugauto, fällst vielleicht hin, tust dir weh oder machst das Auto kaputt. Oder wenn man etwas autoritärer ausgestattet ist, wenn das Kind fragt, warum? Na, weil ich das will und es dir gesagt habe. Damit ist die Diskussion relativ schnell vorbei. Und da hat man auf dieses Warum in der Regel schnelle Antworten. Bei Kindern kommt es dann öfters zu so einem Ketten-Warum. Warum, 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 warum? Und man ist immer wieder am Antworten. Es gibt aber auch eine Sphäre dieses Warum, wo es mit den Antworten nicht so einfach ist. So manch einer hat sich sicherlich zu Recht gefragt, warum ist das vor ein paar Tagen in Nizza passiert? Warum, Gott, lässt du sowas zu, dass da ein junger Mann, der auch noch die Verantwortung für drei Kinder hat, sowas vollbringt, dass er mit einem LKW reihenweise Menschen tötet? Warum, Gott, lässt du das zu? Freilich, das andere Warum, warum hat er es gemacht, welchen Hintergrund hat er, war er jetzt vom IS gesteuert oder war es nur ein durchgeknallter Kleinkrimineller? Auf diese Fragen wird es vielleicht Antworten geben. Aber warum es überhaupt geschieht, warum Gott so etwas zulässt, da kommen wir Menschen ganz schnell an unsere Grenzen. Oder auch, warum mussten jetzt Hunderte von Menschen vorgestern Nacht in der Türkei sterben? Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Gut, so ein paar Armeegeneräle, die werden mit ihrem obersten Dienstherrn nicht einverstanden gewesen sein und haben, wie man das öfters früher dort gemacht hat, geputscht. Kann man nachvollziehen. Man kann auch nachvollziehen und richtigerweise nachvollziehen, dass ganz egal wie es ist, eine demokratisch gewählte Regierung nicht einfach weggeputscht werden kann. Aber warum überhaupt? Warum gehen in Menschen dann solche Gedanken vor? Das hat etwas, denke ich, mit Finsternis zu tun. Wenn wir im Finstern sind, dann sind wir relativ orientierungslos. Wenn ich nicht sehe, wo ich hingehen kann, dann stolper ich, dann suche ich, dann probiere ich irgendwas aus. Und solche Dinge, das sind Zeichen der Finsternis. Oder auch dieses Warum. Warum hat es vorletzte Woche meinen Sohn erwischt, geht zwischen zwei Autos auf die Straße, kommt einer mit 50. Hinterher sah er aus wie ein Preisboxer. Zweimal aufs Auto geknallt, Handgelenk gebrochen. Warum? Vielleicht aber auch, warum hast du so viel Glück gehabt, andere hätten sich das Genick gebrochen. Wir schwanken in der Wahrnehmung unserer Wirklichkeit immer zwischen zwei Extremen, so scheint es mir. Auf der einen Seite das, was dunkel ist, was unser Leben wirklich abdunkelt und verdunkelt, und auf der anderen Seite das, wo wir Orientierung bekommen, wo wir uns auskennen können, wo wir etwas sehen, wo es eben Licht ist. Und wir haben gerade im Episteltext einiges davon gehört, wo Paulus da schreibt, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und am Ende heißt es dann, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, So wird dich Christus erleuchten. Dieser eine Satz mit dem prüft, was dem Herrn, was Gott wohlgefällig ist, ist gar nicht so einfach. Je nachdem, von welcher Warte man es aus betrachtet. Das Erschreckende dabei ist ja, dass zum Beispiel so ein islamistischer Selbstmordattentäter irgendwo ja auch so einen Prüfungsprozess hinter sich gebracht haben muss. Sonst käme er ja nicht zu einer Entscheidung, die aus unserer Sicht natürlich völlig unmenschlich und unmöglich ist. Aber so Prüfungsprozesse können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Gut, Paulus gibt uns jetzt so einen kleinen Katalog mit. Das Licht, das in eurem Leben scheinen will, das Licht, das ihr mit eurem Leben sein sollt, das prüft ab mit den Stichworten Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Da fühlen wir uns auf den ersten Blick richtig auf die Spur gesetzt. Ne? Gerecht ist gerecht, Wahrheit ist Wahrheit, Güte ist das Gegenteil von Bosheit. Aber ist es tatsächlich so eindeutig? Bin ich ein gütiger Vater, wenn ich meinem Kind alles durchgehen lasse, nur dass es im Moment glücklich ist? Oder bin ich ein gütiger Vater, wenn ich ihm Grenzen setze? Was ist in diesem Fall Güte? Ist es Güte, einen verurteilten Verbrecher vorzeitig freizulassen? Oder ist es manchmal mehr Güte, ihn nicht freizulassen, Güte gegenüber anderen? Das eine wie das andere lässt sich mit dem Wort Güte umschreiben. Oder was ist Gerechtigkeit? Wir glauben zu wissen, was Gerechtigkeit ist. Schon von Kind an. Das häufigste Wort, der häufigste Protest, den es bei Kindern gibt, ist: Das ist aber ungerecht. Wieso kriegt der zwei Bonbon und nicht bloß eins? Das ist ungerecht. Warum muss ich um sechs ins Bett und der darf aufbleiben? Aber was ist Gerechtigkeit? Mir ist vorletzte Woche sind mir zwei Karikaturen über den Weg gelaufen, die da versuchen, eine Antwort zu geben. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Bild, und es war ja gerade die Europameisterschaft drum, also ein Bild mit einem Fußballstadion, da spielen zwei Mannschaften im Hintergrund, im Vordergrund ein großer Holzzaun, der mir ungefähr bis dahin geht, und vor diesem Holzzaun stehen drei Figuren. Ein erwachsener Mann, ungefähr so groß wie ich, ein halbwüchsiges Kind und ein kleines Kind. Und alle drei möchten das Fußballspiel schauen. Alle drei haben eine Holzkiste, auf der sie stehen. Der erwachsene Mann, der ziemliche Lulatsch, steht auf seiner Holzkiste und kann sich so richtig über den Zaun drüber lümmeln. Der Halbwüchsige steht auf einer Holzkiste und kann mit dem Kragen gerade drüber schauen und sieht das Fußballspiel. Und das kleine Kind steht auf seiner Holzkiste und sucht verzweifelt ein Astloch in dem Holzzaun, weil es mit dem Kragen nicht drüber kommt. Findet natürlich nichts. Ist dieses Bild jetzt ein Bild von Gerechtigkeit oder von Ungerechtigkeit? Auf den ersten Blick sagt er natürlich, es ist ungerecht, weil nicht alle können Fußball gucken. Ich kann aber auch genauso gut sagen, es ist ein Bild von Gerechtigkeit, weil jeder der drei hat eine Holzkiste. Daneben ist das zweite Bild. Wieder die gleiche Szene. Der Erwachsene steht mit den Füßen auf dem Erdboden und kann bequem über den Zaun gucken, kriegt halt den Kragen gerade drüber. Der Halbwüchsige steht auf einer Kiste, kann Fußball gucken, wie vorher auch. Und das kleine Kind steht auf zwei Holzkisten und kann auch drüber gucken. Haben wir jetzt also Gerechtigkeit, weil alle drei den Fußball gucken können, so wie sie es wollen? Oder ist es ungerecht, weil die Kisten ungerecht verteilt sind? Der Kleinste hat zwei, der Große hat nichts. Oder ist das Ganze vielleicht ungerecht, weil überhaupt Zäune gebaut werden, die Menschen davon abhalten, den Fußball zu gucken? Also ihr seht, wir gehen ganz schnell und sehr selbstsicher mit dem Begriff Gerechtigkeit um, aber es ist nicht immer gleich. Es liegt oftmals auch im Blickwinkel des Betrachters, genauso wie der Umgang mit der Wahrheit im Blickwinkel des Betrachters liegt. Was ist Wahrheit? Diese Frage hat sich ja schon Pilatus gestellt. Was ist Wahrheit, als Jesus zu ihm gebracht wurde? Ist er der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist? Ist er ein Prophet? Oder ist er ein Aufwiegler und Aufrührer, der gegen die Gesetze des Mose verstößt, die den Pilatus sowieso nicht interessieren? Was ist Wahrheit? Und die Wahrheit, die liegt eben in der Regel im Blickwinkel des Betrachters. Es gibt für den gleichen Sachverhalt unterschiedliche Wahrheiten. Ich möchte wetten, wir werden jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, so einiges hören an unterschiedlichen Wahrheiten, die zum Beispiel zu diesem Putsch in der Türkei geführt haben. Jeder hat seine Wahrheit. Und das ist vielleicht der Grund, warum das mit dem Licht, das in die Welt gekommen ist in Christus Jesus, dass das mit dem Licht, das in uns wohnen will und uns selber zum Licht der Welt machen will, das uns als Kinder bezeichnet, nicht so flächendeckend klappt, wie wir es uns gerne wünschen würden. Weil die Güte, die Gerechtigkeit und die Wahrheit nicht so eindeutig sind, wie sie es manchmal sein sollten, hat die Finsternis immer und immer wieder eine Chance, über unser Leben zu regieren, hineinzubrechen und es zu verdunkeln. Und jeder von uns kennt die Lebenssituationen, in denen es plötzlich dunkel und finster wird. Und trotzdem, lebt als Kinder des Lichts. Kinder sind, wenn sie auf die Welt kommen, klein. Wir bleiben ein Leben lang kleine Kinder des Lichts. Wir müssen eben keine großen Leuchten sein, keine Scheinwerfer. Aber wir wissen doch auch, was Dunkelheit für Macht letztlich hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber schlimmste Strafe zu meiner Zeit als Kind war, du wirst in den Keller gesperrt. Der Keller war dunkel. Dunkelheit macht Angst. Aber ich habe gewusst, wo in dem Keller das Schächtelchen mit den Streichhölzern steckt. Und ein Streichholz, so klein wie es ist, ein kleiner Funken von Licht, kann doch jede Dunkelheit besiegen, sodass man sich wieder orientieren kann, dass man weiß, wie es weitergeht, dass die Angst nicht siegt. Und so, denke ich, ist auch unsere Rolle als einzelne Christinnen und Christen in dieser Welt oder als christliche Gemeinschaft, dass wir überall da, wo es anfängt, dunkel zu werden, unser Licht dagegen halten. Und alles, so schreibt Paulus, was schändlich gewesen ist, wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Lasst uns Kinder des Lichts sein, so wie es Jesus von uns möchte, so wie es Paulus uns schreibt. Und wenn wir manchmal müde dabei werden, dann hören wir auch den Paulus wieder, wenn er sagt, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wie es ja auch heißt, dass der Schlaf der kleine Bruder des Todes sei. Aufwachen, in aller Dunkelheit, damit uns Christus erleuchtet, so wie es Paulus schreibt, so wird dich Christus erleuchten. Und ich denke, auch wenn wir es in den vergangenen 2000 Jahren nicht geschafft haben, diese Welt so richtig mit dem Licht Gottes zu durchdringen, so haben wir trotzdem keinen Grund, daran zu verzweifeln oder daran aufzugeben. Denn wir sind das Salz der Erde, wie es im Evangelium heißt, und das Licht der Welt. Also lasst uns einfach ein bisschen leuchten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.